Heute bei Das Gleiche in Grün, Jonas Stumpf von HELP.
Bis vor so 20 Jahren, man kann so grob sagen, dass mit dem Tsunami damals das Ganze so ein bisschen angefangen hat, wo man gemerkt hat, okay, man muss das Ganze professionalisieren. Es bringt nichts, jemanden, der gerade vorbeikommt, auf einmal in die Logistikrolle zu stecken, sondern man muss da durchaus mehr investieren.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Ja, hallo liebe Menschen da draußen in der echten Welt. Wir sind es wieder, eure Podcast-Newbies. Und zu meiner virtuellen Seite der unvergleichliche Moritz und meine Wenigkeit der Timo. Und auch heute wollen wir euch wieder daran teilhaben lassen, wie wir uns quasi in Echtzeit aufschlauen und inspirieren, wenn es um die Symbiose von Logistik und Nachhaltigkeit geht. Und das machen wir wie gewohnt, indem wir uns einen uns schlauer machenden und uns inspirierenden Gast hinzugeholt haben.
Genau. Moin Timo. Man könnte uns ja zu Recht vorwerfen, wir machen den ganzen Quatsch hier eigentlich nur, um zu lernen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht gelogen, aber es ist natürlich schön, wenn andere mit uns lernen wollen und mit zuhören. Genau, heute haben wir erneut einen Gast. Wir haben uns eingeladen, Jonas Stumpf von HELP Logistics. Jonas, sein Jobtitle ist Director Global Programs bei HELP. Er ist seit fast zwölf Jahren dabei, war vorher kurz beim World Food Program, hat BWL studiert in Mannheim, hat vor wenigen Tagen schon fast das Promotionsprojekt abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, und das ist Jonas, und eingeladen haben wir ihn, weil er sich mit einer Ausprägung einer Art oder einem Anwendungsfall von Logistik befasst, der sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, schon gar nicht auf den klassischen Messen oder Kongressen. Da sieht man nichts davon. Und das ist aber eine Ausprägungsart, in der Nachhaltigkeit auch immer wichtiger wird, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und da sind wir sehr gespannt, heute mehr zu erfahren. Also erstmal herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, bei euch zu sein.
Sehr gerne. So, jetzt haben wir immer noch gar nicht gesagt, was du eigentlich machst, sondern haben nur über interessante Bereiche rumorakelt. Erklär uns doch mal, was HELP ist, wo HELP tätig ist und was du bei HELP machst.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich das Arbeitsfeld zu erklären, ist nicht so ganz einfach. Das versuche ich auch schon bei meiner Familie seit 12 Jahren. So ganz haben sie immer noch nicht verstanden, aber ich unternehme heute mal einen neuen Versuch. Also erstmal mit der Organisation anfangen, das ist sicherlich leichter. Also HELP Logistics ist ein Teil von der Kühne Stiftung. Wir sitzen hier in der Schweiz mit unserem Hauptsitz und haben insgesamt noch 4 weitere Büros, eins im Senegal, eins in Kenia, eins in Jordanien, eins in Singapur. Und mit insgesamt 21 Leuten tun wir dort eng mit Hilfsorganisationen, aber auch mit Regierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, um kurz gesagt deren Logistikkompetenzen zu stärken für den Fall der Fälle einer Katastrophe, einer Krise, die es in den Regionen ja leider sehr, sehr häufig gibt. Versuchen wir hier mit denen zusammenzuarbeiten, über Trainings, über Beratungsleistungen da die Kapazitäten zu stärken und im Endeffekt die Hilfe schneller zu machen. Das ist im Katastrophenfall das Hauptkriterium. Aber auch gleichzeitig nach der Effizienz zu schauen, wie kann man Ressourcen besser einsetzen, wie kann man noch Geld sparen. Geld sparen nicht in dem Sinne von Profit oder zu maximieren, sondern sparen eher hinsichtlich, dass man im Endeffekt mit den leider oft eingeschränkten Mitteln mehr helfen kann. Das sind eigentlich so die Hauptansätze. Und ich denke, deshalb habt ihr mich auch heute eingeladen. Die Nachhaltigkeit ist auch immer mehr ein Thema. Es geht nicht nur um schneller und günstiger, sondern auch wirklich nachhaltiger zu helfen. Und ja, das machen wir mit der HELP Logistics. Seit unserer Gründung von vor ungefähr 12, 13 Jahren und arbeiten hier wirklich auch mit vielen verschiedenen Partnern zusammen. Das sind, wie gesagt, Hilfsorganisationen, UN-Organisationen, Rotkreuzorganisationen, aber wie gesagt, immer mehr auch Regierungsorganisationen, die in Teilen der Welt, wie zum Beispiel in Asien auch immer mehr, wie es ja auch schon bei uns in Europa oder in USA ist, die Kontrolle eigentlich bei größeren Katastrophen übernehmen. Dementsprechend ist es so ein Wechsel, würde ich sagen, der von unseren Partnern stattfindet, mehr Richtung Regierungsorganisationen und weniger so die traditionellen westlichen Hilfsorganisationen zu unterstützen.
Okay, also humanitäre Logistik ist quasi deine Spielwiese, abgesehen davon, dass da ein Wort mehr dran ist als an der normalen Logistik. Gibt es da denn ganz wesentliche Unterschiede oder ist das im Grunde nicht das Gleiche in Grün, sondern das Gleiche in humanitär, also einfach mit einem anderen Kundenkreis, oder gibt es da einfach von der Ausgestaltung her Unterschiede?
Ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, weil es da auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Meine persönliche Meinung dazu ist auf jeden Fall, dass es gewisse Unterschiede gibt, und ich kann mal die gröbsten Unterschiede aufzeigen, zur kommerziellen Logistik, dass eine gewisse andere Dynamik darin stattfindet, ist, dass der Endkonsument der humanitären Hilfe in den meisten Fällen oder eigentlich nie dafür bezahlt. Das heißt, es gibt diesen typischen Konsumenten, der am Ende für das Produkt bezahlt, gibt's nicht. Die Einsätze, die Produkte, Transport, alles wird von Spendengeldern zur Verfügung gestellt. Das sind oft staatliche Institutionen auf Länderebene, aber auch sehr stark auch auf EU-Ebene oder vermehrt auch immer diese Verbände von Ländern. Und das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind es deren privaten Spender, die dann auch hier dann die mehr oder weniger die Rechnung am Ende dann bezahlen. Das ist ein großer Unterschied, würde ich sagen, den es gibt. Gleichzeitig hat man natürlich eine humanitäre Hilfe, eine Situation, dass man Menschen in Not hilft, die hier versucht, dann Leiden zu mindern, Leben zu retten. Aber um auf meinen ersten Punkt zurückzukommen, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt, bis auf diese beiden Dinge, würde ich eigentlich sagen, dass bei der Prozessebene es durchaus auch in der kommerziellen Welt sehr viele Bereiche gibt, wo ähnlich funktionieren, wo auch ähnliche Unsicherheiten zum Beispiel bestehen. Das heißt, es gibt viele Charakteristika in der humanitären Supply Chain oder humanitären Logistik, die sich auch im kommerziellen Kontext finden. Und uns insgesamt ist es auch so, wer führt die Logistik aus? Ich glaube, da kommt es ja im Endeffekt dann drauf an. Ist im Endeffekt so, dass nur in ganz wenigen Fällen wirklich Hilfsorganisationen eigene Flugzeuge, LKWs einsetzen. Im Endeffekt übernehmen das alle kommerzielle Partner. Das heißt, die kommerziellen Akteure in der humanitären Supply Chain sind ganz, ganz dominant, und dementsprechend, finde ich, kann man nur sehr beschränkt davon sprechen, dass es wirklich Riesenunterschiede zwischen beiden gibt. Mal abgesehen, wie gesagt, von dem, wer zahlt am Ende die Rechnung. Ja.
Und ist die humanitäre Logistik und das, was ihr auch tut, ist sie fokussiert auf Krisenevents ausschließlich? Also wenn irgendwie ein Erdbeben irgendwo ist, dass dort die Spontanhilfe geleistet wird und die Logistik drumherum aufgebaut wird, dass man schnell reingeht, Leute hilft, Menschen hilft? Oder ist sie auch Aufbauarbeit, also im Sinne einer nachhaltigen, also nachhaltig jetzt nicht im Sinne der Umwelt, sondern in einer nachhaltigen Logistikkette aufzubauen?
Ja, auch das findet sich gerade im Wandel. In der Vergangenheit war durchaus eine Trennung da, sprich humanitäre oder Katastrophenhilfe und Entwicklungshilfe. Man hat aber durchaus festgestellt, dass diese Trennung nicht so funktioniert und nicht so zielführend ist, wenn man mehr oder weniger abschließt seine Arbeit, wenn den gröbsten Bedürfnissen da geholfen wurde, und dann übernehmen dann die Entwicklungsarbeiter. Also es gibt immer mehr da eine Zusammenarbeit, und man mehr oder weniger betrachtet sich den ganzen Kreislauf sozusagen. Das heißt, wir sehen es auf jeden Fall mit der Vorsorge. Die Vorsorge natürlich dann für den Krisenfall, aber die Vorsorge auch in der Hinsicht, dass man einfach auch Resilienz aufbaut vor Ort. Ja, also ich denke, das geht ganz stark in die Entwicklungshilfe rein. Und da geht es ja wirklich darauf, wie kann man wirklich dann vor Ort helfen, dass die Einflüsse von den Katastrophen so gering wie möglich gehalten werden, aber es gleichzeitig im Fall, bestmöglichen Fall auch wirklich mit Entwicklungsarbeit und Fortschritt mehr oder weniger dann vor Ort kombinieren kann. Nicht? Und das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, die Organisationen arbeiten immer mehr in diese Richtung, und ich glaube auch, dass es absolut, absolut Sinn macht. Ja.
Vielleicht noch einen Schritt mal zurück zu den Basics. Was sind denn so klassische Produktgruppen oder Materialien, die dann im Fall des Falles transportiert werden in die Region? Also fallen einem jetzt intuitiv wahrscheinlich so ein bisschen ein paar Dinge ein, aber was sind so die Hauptproduktgruppen?
Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass jede Katastrophe so ein bisschen einzigartig ist. Hängt auch sehr davon ab, in welchem Teil der Welt es stattfindet, was für eine Art von Katastrophe. Das führt natürlich zu unterschiedlichen Bedürfnissen, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass Lebensmittel, Wasser, sauberes Wasser auf jeden Fall, und auch Shelter, also so Unterkünfte, sicherlich erstmal die Dinge sind, die Menschen am nötigsten erstmal brauchen. Und das sind auch die Dinge, die dann auch in die Katastrophengebiete dann natürlich dann oft reingebracht werden müssen, weil vor Ort im schlimmsten Fall alle Märkte eigentlich dann nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, man muss die Sachen dann wirklich da hinbringen. Und da kommt dann die Logistik natürlich dann ins Spiel.
Das heißt, ganz operativ, wie jetzt ist irgendein Katastrophenfall irgendwo auf der Welt? Und dann, wie geht das dann los? Oder wie funktioniert das operativ? Gibt es dann einfach große zentrale Lagerhäuser, wo ganz viel vorgehalten wird und dann wird sich ein Flugzeug geschartert und los? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das gibt es so. Es ist eine Art und viele Organisationen haben sogenannte, nennt man Pre-Positioning Hubs, die an strategischen Orten und dann am Dubai, aber auch an anderen Orten dann haben und von dort dann relativ schnell an die verschiedenen Orte dann zu kommen zu können. Das ist ein Weg, aber es wird immer mehr auch geschaut, dass man die Hilfsgüter dann auch eher dann vor Ort teilweise schneller oder auch dann günstiger natürlich dann beschaffen kann. Das heißt, man kann auch vor Ort lagern sozusagen. Risiko ist natürlich immer so ein bisschen, wenn man zu nah am Katastrophenherd dran ist, dass dann das Lager dann auch weg ist, dann bringt es einem nicht so viel. Aber das ist ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist, oft sind ja diese Katastrophen jetzt auch nicht so, dass sie jetzt mehr oder weniger eine ganze Region einfach ausradieren. Das heißt, sie finden oft lokal statt. Das heißt, es gibt durchaus auch in der Region, in den Nachbarländern oder teilweise im gleichen Land auch Möglichkeiten, sich die Hilfsgüter dann vor Ort dann auch zu beschaffen. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Falls vor Ort die Möglichkeit da ist, sich die Produkte zu beschaffen, ist auch ein neuer, oder das heißt neu gibt es schon länger, aber der Ansatz, der immer mehr auch genutzt wird, sogenannte Cash and Voucher, sprich man gibt Gutscheine oder Cash an die Hilfsbedürftigen aus und die gehen dann mehr oder weniger, können sich die Produkte dann selber besorgen. Da wird es oft, ein Grund dafür ist oft, dass man den Bedürftigen damit dann einfach mehr Auswahl gibt und sie bekommen einfach was vorgesetzt, sondern sie können wirklich dann vor Ort dann auch dann angepasste Produkte, die sie gerne möchten, dann benutzen. Und das ist natürlich auch ein Ansatz, der viele Vorteile hat, aber das ist das Komplizierte daran. Man muss wirklich schauen, dass die Märkte funktionieren. Das heißt auch, wenn man jetzt einfach nur das Cash rausgibt und dann ja, können dort nur die Hälfte der Bedürftigen kriegen dann was im Laden und danach sind die Regale leer, ist das natürlich nicht zielführend. Ja.
So ein Einsatz ist ja in den meisten Fällen wahrscheinlich sehr zeitkritisch, weil dann ist irgendwas passiert und dann gibt es unmittelbar ja Not und die soll irgendwie gelindert werden. Dann ist es unmittelbar in den Medien und der Rest der Welt erfährt davon. Und dann ist es aber aus Perspektive der Medien auch ziemlich schnell wieder aus den Medien. Wie lange ist denn jetzt tatsächlich aus operativer Perspektive von so einer Organisation so ein Einsatz? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das wirklich, da ist jetzt eine Woche Hilfe zu leisten und dann ist da das Schlimmste erstmal gelöst und dann ziehen sie wieder ab? Oder wie ist das? Also es ist eine ganz naive Frage. Wie kann man sich das vorstellen? Allein von der Einsatzdauer her.
Ja, auch hier wieder hängt davon ab, in welchem Ort, wo die Katastrophe stattfindet. Hilfsorganisationen haben ja auch, wie vorhin schon gesagt, nicht nur jetzt ihre humanitären Einsätze, sondern durchaus auch langfristige Projekte. Das heißt, in vielen Ländern, nehmen wir mal Madagaskar, ist ein typisches Land, wo immer sehr viel Katastrophen auch grundsätzlich stattfinden. Das heißt, die Organisationen sind auch schon vor Ort. Ja, das heißt, wenn eine Katastrophe stattfindet, die in gewissen Rahmen ist, dann ist oft auch so, dass dann die Organisationen vor Ort dann schon reagieren können. Wenn es dann so genannte Megakatastrophen dann geben sollte, ich meine, die größten, die man sich immer wieder erinnert, ist Tsunami 2003, 2004, Haiti, Erdbeben oder auch der große Sturm auf den Philippinen, das sind so Mega-Events. Da ist dann so, dass man durchaus dann Kapazität noch hinzubringen muss. Und da ist dann so, dass die Leute dann reingeschickt werden. Man spricht hier immer von verschiedenen Wellen. Also die kommen dann die erste Runde von Leuten rein, arbeiten da rund um die Uhr und werden dann irgendwann ausgetauscht und dann kommt die zweite Welle rein. Und je nachdem, wie groß halt die Katastrophe ist, desto mehr Wellen gibt's halt. Aber das kann durchaus mal über Monate sich hinziehen, bevor man dann wieder, sage ich mal, in den ruhigeren Modus dann zurückgeht.
Wie ist das bei den großen Events, die du jetzt gerade genannt hast? Eine große Schwierigkeit ist, dass diese im Speziellen, die Beispiele, die du genannt hast, natürlich auch das Besorgen und die Lieferkette ist die eine Geschichte. Das andere ist aber auch, die Infrastruktur ist ja kaputt. Also du kannst ja über einen gewissen Zeitraum gar nicht dahin kommen. Das ist ein ganz spezieller Teil der Lieferkette bis zu den Leuten, die Hilfe halt benötigen, der einfach über 2-3 Wochen komplett gestört ist. Also ich gehe mal davon aus, dass das ist auch das, was du vorhin schon meintest, dass jede Krise auch individuell ist, ne? Dass man halt auch gucken muss, wie komme ich denn da rein? Mit dem LKW geht gerade nicht 2-3 Wochen, ich muss mit dem Hubschrauber fliegen oder sowas, ne? Also das ist, kannst du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, wie so Krisen entwickeln über die Zeit, dass halt die ersten 3 Wochen ist, ich weiß jetzt nicht, ob 3 Wochen das richtige Beispiel ist, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ist halt erstmal sehr, sehr spontan alles und danach baut man halt die Lieferketten so auf, dass das halt am Ende des Tages dann auch für die Leute vor Ort funktioniert.
Also in den ersten Tagen und teilweise Wochen ist sicherlich Chaos, das ist sicherlich so. Man weiß weder, wie viele Leute wirklich betroffen sind, was sie wirklich brauchen. Also eine große Unsicherheit sicherlich in diesen ersten Tagen da. Ja, und wie du schon sagst, die Infrastruktur ist sicherlich eines der größten Probleme. Und da würde ich sagen, da ist eine gewisse Kreativität, Flexibilität gefragt, wenn man seine Supply Chain da aufbauen möchte. Da ist jeder Fall anders. Wenn man jetzt mal Haiti betrachtet, da war in der Tat dann sowohl Hafen als Flughafen ziemlich zerstört. Man konnte da relativ wenig reinbringen und hat dann aus dem Nachbarland mehr oder weniger dann da in Santo Domingo oder die Sachen reingeflogen. Problem war dann dort, dass da an den Flughäfen, die eigentlich keine größeren Volumen an Gütern ausladen, sondern hauptsächlich eigentlich nur Touristen aus dem Flugzeug ausladen. Das heißt, die hatten keine großen Gabelstapler oder ähnliche Dinge. Das heißt, das muss dann auch erstmal hingebracht werden, um überhaupt mehr oder weniger dann die Flugzeuge auszuladen, die dann da ankommen. Also deshalb muss man da durchaus dann ganzheitlich an die ganze Sache rangehen. Und Philippinen war es so, dass es auch da betreffende Bereich, die Visayas, Zentralphilippinen, auch fast alle Häfen da in Mitleidenschaft gezogen, Flughäfen. Da war es dann so, dass dann die Amerikaner und auch anderes Militär da gekommen ist. Die hatten dann ihre großen Flugzeugträger da draußen dann liegen und konnten dann mehr oder weniger da auch teilweise dann die Sachen dann empfangen, beziehungsweise sich auch dann temporär an den Häfen dann Kräne oder was auch immer man braucht, dann da temporär dann reinbringen. Deshalb ist ja oft das Militär, es ist ein bisschen schwierige Rolle im humanitären Kontext, weil ja oft auch Militär zu Krisen führt. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass die von der Ausstattung her oft auch mit am besten geeignet sind, überhaupt diese Infrastruktur wieder aufzubauen. Und sonst, ich meine, die bei den Flughäfen zumindest bei den Flughäfen, wo ich dann kurz danach gewesen bin, im Endeffekt muss halt die Landebahn, muss halt wieder funktionieren. Bis das Terminal wieder steht, ist erstmal irrelevant. Also es geht einfach darum, die Basics wieder mehr oder weniger so schnell wie möglich auf die Beine zu kriegen, um dann die Leute zu evakuieren. Auch das ist wichtig. Ja, ich meine, die Verletzten teilweise, die vor Ort nicht behandelt werden können. Und auf der anderen Seite wieder die Hilfsgüter reinzubringen. Also ich hatte da schon am Flughäfen gesehen, wo dann Militärflieger reingekommen ist. Es wurden erst die Hilfsgüter rausgebracht und dann wurden gleichzeitig wieder die Leute zu evakuieren, wurden dann wieder eingeladen, dann ist der Flieger wieder rausgegangen. Also so muss man sich das vorstellen, ja.
Nun ist ja eure Kernaktivität bei HELP, quasi humanitäre Organisationen zu schulen aus logistischer Perspektive. Und wenn man sich anguckt, mit wem ihr arbeitet, das sind so ziemlich alle, die mir so einfallen würden, die es überhaupt gibt auf der Welt. Also auch die richtig großen Schiffe unter diesen Organisationen. Und du hattest jetzt am Anfang gesagt, da geht es dann natürlich viel um Effizienz und um Geschwindigkeit, dass sie also schneller sind und mit dem Geld, das sie haben, mehr tun können. Gibt es andere Schulungs-Entwicklungsschwerpunkte? Was sind Themen, die gerade diese Organisation interessieren, wo sie aufgeschlaut entwickelt werden wollen, weil sich da Bedarfe entwickeln oder weil sie so weit nicht sind? Oder also was oder ist das ein konstantes, weiß ich nicht, Lean Management für humanitäre Organisationen und das ist 20 Jahre konstantes Programm?
Nein, also in der Tat, über HELP machen wir sehr viel Schulungen, arbeiten auch oft mit verschiedensten Universitäten zusammen, unter anderem auch die KLU. Also da kann man durchaus sagen, dass der Sektor sich insgesamt im Moment sehr schnell wandelt, wie ja die ganze Welt sich sehr schnell wandelt. Im Moment ist der Sektor sicherlich damit ganz vorne dabei. Das heißt, das benötigte Fachwissen ändert sich natürlich auch. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass der humanitäre Logistiksektor bis vor so 20 Jahren, man kann so grob sagen, dass mit dem Tsunami damals das Ganze so ein bisschen angefangen hat, wo man gemerkt hat, okay, man muss das Ganze professionalisieren. Es bringt nichts, jemanden, der gerade vorbeikommt, auf einmal in die Logistikrolle zu stecken, sondern man muss da durchaus mehr investieren. Hat es damals angefangen und es hat sich über die Jahre immer mehr entwickelt, dass da Schulungen dann stattfinden. Hat dann am Anfang sich schwerpunktsmäßig auf die typischen Funktionen, Lagermanagement, Transportwesen und so weiter konzentriert. Und würde ich sagen, ist jetzt inzwischen an einem Punkt, wo man durchaus dann auch sich diese Supply Chains end-to-end anschaut, in der Tat auch verschiedene Strategien bespricht, entwickelt. Und da ist aus meiner Erfahrung her zumindest, dass auch Universitäten, Professoren, die normalerweise nicht so viel jetzt mit der humanitären Logistik zu tun haben, sehr viel Wissen eigentlich teilen können, weil man durchaus, wie am Anfang gesagt, sagen kann, dass eigentlich die kommerzielle Logistik nicht so weit weg ist. Das heißt, man kann sehr viel Fachwissen da dann anwenden, auch im humanitären Kontext, wenn man sich dieser speziellen Situation bewusst ist, dann kann man da eigentlich sehr viel von anwenden.
Spürt ihr denn dann auch in dem Bereich die ähnliche Entwicklung, die wir jetzt auch in den weltweiten Lieferketten, in den kommerziellen sehen, ein bisschen weg vom Offshoring zu gehen und wieder zum Onshoring, Reshoring, also lokalere, resilientere Lieferketten aufzubauen, sodass man auch resilienter ist am Ende des Tages. Ne? Das ist jetzt der kommerzielle Bereich, weil wir durch die Pandemie auch beschleunigt gesehen haben, dass die globalen Lieferketten sehr fragil sind. Nicht, dass die Globalisierung vorbei ist. Ich sage nur, dass wir einen Trend sehen zu einer besseren Balance, um auch resilienter zu sein für solche Happenings, wie es auch die Pandemie war. Ist das auch etwas, was ihr diskutiert in den Supply Chain Ketten für humanitäre Logistik?
Absolut. Ich glaube sogar, dass man schon vorher da noch vermehrt drüber gesprochen hat und schon allein unter dem Gedanke, dass man sagt, man möchte lokal mehr oder weniger dann Kapazitäten stärken, man möchte lokal investieren. Das heißt, jedes Zelt, was vor Ort eingekauft ist, ist mehr oder weniger, geht ja dort die lokale Wirtschaft im Vergleich zu jetzt das irgendwo in Europa zu kaufen. Das heißt, dieser Gedanke war schon immer mehr da und wurde jetzt, glaube ich, noch mal verstärkt, weil diese Schocks, die wir jetzt ja in den letzten Jahren leider so sehr erlebt haben in den Supply Chains, ganz stark auch diese Entwicklungsländer oder diese vulnerablen Länder absolut betroffen haben. Grenzschließungen, was man auch ja ganz stark gemerkt hat, ist, wenn der Linienverkehr einbricht, dass dann dort die Transportkapazität dann auch dann eingebrochen ist in diese Länder. Und da schaut man ganz, ganz stark und muss einfach, solange die Qualität, ich denke, das ist das Essentielle, die Qualität der Produkte vor Ort dann gut genug ist, dass man das absolut als Option betrachtet und dann einfach schaut, okay, was sind die Volumen, die verfügbar sind. Das ist ja auch oft das Problem. Selbst wenn da ein paar Lieferanten vor Ort sind, wenn man auf einmal sehr viel braucht, dann ist natürlich der Markt relativ schnell erschöpft. Aber insgesamt geht es in diese Richtung. Und ich denke, gerade wenn man sich jetzt die Impflieferketten auch anschaut, die Diskussion mehr vor Ort dann auch dann wirklich zu produzieren, es gibt ja die eine oder andere sehr konkrete Überlegung da, Impfstoffe vor Ort dann zu produzieren, ist für mich absolut der Weg, der auch der humanitären Hilfe dann zugutekommen wird, weil da natürlich auch sehr viel im Gesundheitskontext stattfindet und die können extrem auch davon profitieren. Ja? Also wenn, wie gesagt, Impfstoffe vor Ort produziert werden, wenn vor Ort die Kapazitäten, die Lieferketten so aufgebaut werden, dass man dann Cold Chain nutzen kann, ist das absolut der Weg, den gegangen werden soll. Und ich sehe auch, dass sehr viele große Geldgeber da im Moment in diese Richtung dann bereit sind zu investieren. Weil nochmal, im Endeffekt, diese Supply Chain wird von allen genutzt. Ja, diese Supply Chain wird dann von den Kommerziellen genutzt, aber genauso auch im Krisenfall oder jetzt im Entwicklungsfall. Das heißt, im Endeffekt bedarf es eigentlich einen ganzheitlichen Investitionsansatz, weil im Endeffekt, wie gesagt, wenn die Brücke stabil ist und gut benutzt werden kann, dann profitiert im Endeffekt jeder davon. Ja.
Nun wird Nachhaltigkeit auch in humanitären Lieferketten immer wichtiger. Und das könnte, oder das klingt ja manchmal vielleicht zuerst ein bisschen counterintuitive, ne? Weil das, was ihr da oder der Sektor da macht, ist ja im wirklich schlimmsten Moment des Lebens von bestimmten Menschengruppen Hilfe zu leisten und dafür zu sorgen, dass ja die Versorgung aufrechterhalten wird, dass Wasser da ist, damit einfach wirklich Basic Needs erfüllt werden. Und da könnte man ja sagen, ja, das ist jetzt unser Job und jetzt soll ich mich auch noch um Carbon Footprint kümmern oder was? Ist doch hier viel wichtiger, ich rette hier Leben, geh mir weg mit, weiß ich nicht, allen anderen Effekten. Sollten wir da nicht woanders anfangen? Warum wird das eine wichtigere Rolle in dem Sektor? Natürlich ist es schön, ne? Aber also und begrüßenswert aus unserer Perspektive, aber man könnte ja durchaus sagen, lass uns die Ressourcen bitte auf effektivere, schnellere, mehr Hilfe lenken, weil es Hilfsbedürftige gibt es genug. Warum müssen wir jetzt auch noch unseren Footprint und so weiter betrachten?
In der Tat, der Sektor, würde ich sagen, hat relativ lang gebraucht, bis er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit wirklich intensiv befasst hat. Aufgrund dessen, was du gerade beschrieben hast, dass da im Vordergrund das Firefighting steht und nicht unbedingt dann, was kommt dann viel, viel danach. Aber, und das sieht man jetzt im Moment sehr, sehr intensiv, ist es ja im Endeffekt so, wenn man sich die Organisation anschaut, die ich vorhin schon beschrieben habe, das sind ja die mehr oder weniger an der Front stehen, wenn es um ja, die Folgen des Klimawandels, die heute schon in vielen Teilen der Welt zu spüren sind, stehen. Das heißt, die sehen eigentlich wie nur ganz wenige andere eigentlich die täglichen Auswirkungen, die der Klimawandel schon hat. Das heißt, ob es Überflutungen jetzt in Pakistan, ob es extreme Dürren in Ostafrika, stärker werdende Stürme, Philippinen oder Madagaskar. Das heißt, das ist mehr oder weniger ihr tägliches Geschäft. Und deshalb braucht man hier, glaube ich, wenn man erstmal diese Verbindung zwischen Klimawandel und vielen humanitären Krisen dann die Verbindung hier hergestellt hat, und das ist, wie gesagt, jetzt inzwischen wirklich geschehen, muss man die Leute, die dort arbeiten, nicht wieder träglich daran erinnern, sondern das ist mehr oder weniger sehr stark bewusst. Das heißt, das Mindset, würde ich sagen, ist absolut da und ist dementsprechend auch relativ leicht in dem Sinne durchzusetzen, weil die natürlich durch ihr Handeln nicht die Situation noch schlimmer machen wollen beim nächsten Mal. Dementsprechend ist es bei denen, glaube ich, ganz klar tagtäglich bewusst. Ja.
Und das heißt, es kommt von innen oder ausschließlich von innen? Oder?
Ich würde sagen, das Bewusstsein kommt von innen, ja, aber auch das, als ich vorhin die Unterschiede zum kommerziellen Sektor beschrieben hatte, funktioniert ja der humanitäre Sektor so, dass die Gelder von öffentlicher oder privater Hand, privaten Spendern kommen. Und da ist sicherlich so, wenn man jetzt sich anschaut, was sagen die Spender zu dem Thema, gibt es da sicherlich auch vermehrt Vorgaben. Die EU hat vor kurzem eine Sustainability Policy rausgegeben in dem Kontext von humanitärer Hilfe. Und das ist dann ganz offensichtlich, wenn man diese öffentlichen Gelder haben möchte, muss man sich anpassen. Das heißt, es ist ein Zwischenspiel zwischen sehr starkem Bewusstsein, weil man täglich damit konfrontiert ist, als auch eine Dynamik, die anders als im kommerziellen Sektor, wo der Konsument im Endeffekt immer nochmal überzeugt werden muss, ja, gib wirklich mehr Geld für ein nachhaltiges Produkt aus oder verzichte auf Dinge, die wenig nachhaltig sind, stellt sich die Frage im humanitären Sektor nicht. Das heißt, wenn der Spender sagt, ich gebe dir jetzt Geld für das und das und das, du transportierst es auf die und die Art und Weise und ich bezahle das, dann machen das die Organisationen dann auch. Ja? Dementsprechend ist hier der Weg kürzer. Und man kann durchaus sagen, dass der Sektor ein Late Mover ist, aber haben jetzt das Potenzial, wirklich auch ein Fast Mover zu sein. Und man kann möglicherweise dann in ein paar Jahren doch auch relativ viel lernen, wie gewisse Dinge dann wirklich relativ schnell umgesetzt werden können. Und hoffentlich dann vielleicht auch mit ein paar positiven Beispielen für andere Sektoren.
Und Stichwort jetzt nicht Krisenmanagement, sondern tatsächlich dann Entwicklungs- und Aufbauarbeit. Wir haben auf der Welt eine Middle-Class-Wave, wo sich ehemals Entwicklungsländer sich quasi Mittelschichten aufbauen, die auch dann Kaufkraft haben an der Stelle, wo auch Logistik für aufgebaut werden muss, an vorderster Front China zu melden. Die sind schon ziemlich weit und haben uns da an der Stelle schon überholt. Aber es gibt noch andere Länder, wie Indien beispielsweise oder eben auch viele afrikanische Länder, wo das halt vorausorakelt wird, dass das passiert. Und dort müssen ja auch Lieferketten aufgebaut werden, die das halt abbilden. Jetzt ist es so, dass wir in den Industrieländern diese Lieferketten schon über Jahrzehnte aufgebaut haben mit Pros und Cons. Und mir geht es jetzt bei der Frage vor allem um die Cons, dass wir dort die gleichen Fehler nicht weltweit gesehen machen, wie wir sie hier bei uns gemacht haben. Also der klassische lineare Ansatz von Make, Take, Use und Throw Away, sondern Stichwort Kreislaufwirtschaft und alles, was dazugehört. Das sind auch Aufklärungsarbeiten, die meiner Meinung nach getan werden müssen. Ist das etwas, was in eurem Umfeld auch getan wird? Also Schulungen, Entwicklungsaufbau, nicht mit dem Zeigefinger, ganz wichtig, sondern eben tatsächlich in der aufklärerischen Arbeit?
Auch da ist das Bewusstsein da, dass wir ja wirklich nicht alles, was wir so tolles uns entwickelt haben, wirklich exportieren sollen, dann mehr oder weniger dort die gleichen Fehler wieder zu machen. Und da nochmal hat, glaube ich, die humanitäre Entwicklungshilfe wirklich auch ein enormes Potenzial, da eine Richtung vorzugeben. Und da bedarf es aber halt auch einfach wirklich Experten, die sich mit der Thematik wirklich dann auskennen und da wirklich das hinsichtlich Nachhaltigkeit wirklich da beratend zur Seite stehen. Ich weiß, dass sehr viele Hilfsorganisationen im Moment auf der Suche sind nach Nachhaltigkeitsexperten. Die sind nicht ganz so breit gesät, weil jeder wahrscheinlich im Moment nach denen sucht. Ja, aber das ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man vor Ort, und das machen ja viele von diesen Organisationen, dann mit den lokalen Organisationen, mit Regierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, da ist natürlich da eine Chance da, wenn man die darauf aufmerksam macht. Wenn man aber einfach nur darauf aus ist, okay, ich möchte einfach Lösungen, die wir vor 20 Jahren benutzt hatten, einfach jetzt da vor Ort anzuwenden, dann ist es sicherlich wenig nachhaltig und schädlich. Und das Beispiel mit dem Anbau ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Thema, wo wir auch in verschiedenen Projekten schon vor Ort wirklich gesehen haben, dass bei einer Lebensmittelkrise, bei einer Hungersnot natürlich geschaut wird, wie kann man kurzfristig so viel wie möglich aus den Böden rausholen, aber hier wirklich innehalten beziehungsweise wirklich versuchen, nach Lösungen zu suchen, wo wir nicht einfach dann unseren Dünger mehr oder weniger nehmen und dort die Böden genauso zerstören, wie sie bei uns oder in den USA bereits schon zerstört sind. Das heißt, hier wirklich zu schauen, wie kann ich die Balance schaffen zwischen, ja, wir brauchen schnell Lebensmittel, aber Wir brauchen wahrscheinlich auch noch in 20 oder 30 Jahren dort Lebensmittel. Und dementsprechend sollte man den Boden dann dort behandeln. Und ich glaube, da, wie gesagt, bedarf wirklich neutraler Experten, die hier darauf aufmerksam machen, die da wirklich dann auf die Konsequenzen auch wirklich da aufzeigen können. Ja, weil ich glaube, da gibt es auch einfach sehr viel Unwissen in dem Sektor und nochmal diesen Experten hinsichtlich kurzfristiger Hilfe. Und da bedarf es auf jeden Fall dann noch, ja, mindestens dann eine zweite Person, die dann auch aus einer anderen Perspektive drauf schaut, ja.
Was sind denn, du hattest jetzt Klimawandel vorhin genannt, als ein Thema, was die Organisation selbst einfach beobachten können oder die Effekte letztlich dazu führen, dass sie mehr zu tun haben. Gibt es noch andere Nachhaltigkeitsthemen jetzt aus dem humanitären Logistikkontext, die da pressing sind, oder ist das so das Hauptproblemfeld, mit dem sich die Organisation befassen?
Also von Nachhaltigkeit und bezüglich Müll ist ein Riesenthema, und das wurde vermutlich auch wirklich mit dem großen Tsunami angestoßen damals und hat sich dann auch in Haiti fortgesetzt, wo dann auf relativ begrenztem Gebiet sich dann da hunderte, tausend Hilfsorganisationen tummeln, die dann von überall her ihre Hilfsgüter dann reinbringen, wenn sie reinbringen können, wenn die Kapazität, die Infrastruktur vorhanden ist. Und hier passieren dann verschiedene Dinge. Hier passieren dann Dinge, dass dann sehr oft auch Sachen reingebracht werden, die überhaupt nicht benötigt werden. Das heißt, dort gibt's dann den einen Berg mit High Heels und anderen Wintermänteln und so weiter und so fort, an Orten, wo es ja selten unter 20 Grad überhaupt kühl wird. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass teilweise dann auch viel zu viel reingebracht wird, selbst von Sachen, die benötigt werden, aber weil man sich mehr oder weniger nicht richtig abstimmt oder die Lage falsch einschätzt, gibt es dann einen riesen Oversupply. Das heißt, das ist der nächste Berg. Ja, und der dritte Berg ist dann höchstwahrscheinlich der von Dingen, die dann wirklich gebraucht werden, aber einfach von der Verpackung her, ja, eher kurzsichtig gedacht. Und dann ist es dann der dritte Berg. Und es ist wirklich so, wenn man gerade bei den großen Katastrophen, aber sicherlich auch bei den mittleren ebenso. Wenn man danach, sag ich mal, in diese Region kommt, dann hat man da wirklich eine Katastrophe nach der Katastrophe, die mehr oder weniger der Tross von Hilfsorganisationen da hinterlassen hat. Und auch das ist jetzt vermehrt im Bewusstsein. Es gibt verschiedene Initiativen, die sich mit Verpackungen und so weiter auseinandersetzen. Aber das ist alles noch relativ am Anfang, ja, weil es, wie gesagt, erstmal nicht so ersichtlich ist bei der eigentlichen Lebensrettung. Ja.
Gibt es denn keinerlei Koordination in so einem Katastrophenfall, dass da, also na, man kann sich ja bildlich vorstellen, dass da dann wirklich jeder irgendwie helfen will und reingeht, jede Organisation, die kann, oder findet da irgendeine Abstimmung zwischen den einzelnen Organisationen statt, dass nicht jeder mit den gleichen Dingen dahin kommt und man sich im Grunde auf die Füße tritt, statt
effektiv. Nach den sehr schlechten Erfahrungen beim Tsunami in Südostasien, aber dann auch nochmal Haiti, hat der Sektor schon angefangen, sich besser zu organisieren. Es gibt sogenannte Cluster, Logistik-Cluster, es gibt den Shelter-Cluster, also es gibt für verschiedene Kategorien, verschiedene Bereiche, verschiedene Cluster. Und da geht es durchaus darum, dass man sich abstimmt, austauscht und organisiert. Also das ist besser geworden. Da ist dann auf jeden Fall eine effizientere Hilfseinsätze zu beobachten. Aber immer noch ist es so, dass im Endeffekt ja keiner unbedingt jemanden zurückhalten kann. Das heißt, wenn wir drei Hilfsorganisationen gründen wollen und wir wollen dann in Land A helfen, dann setzen wir uns in den Flieger und fliegen dahin mit unserem Rucksack und können dann da vor Ort verteilen. Wenn nicht vor Ort wirklich die Regierungsorganisation wirklich dann die Regierung einschreitet, die eigentlich ja wirklich die Koordinierung da übernehmen sollte. Problem ist, dass diese Katastrophen oft in Ländern stattfinden, wo vielleicht Regierungen auch nicht ganz so stabil sind. Das heißt, da ist dann wirklich auch dann fast jedem möglich, da wirklich hinzugehen und zu helfen. Und das hilft dann oft weniger vielleicht, als man wirklich dann vorhat. Ne? Und ich denke, dieser Cluster-Ansatz ist auf jeden Fall was Verbesserungen gebracht hat. Was wir in letzter Zeit noch mehr beobachten, ist, die gehen noch über diesen Cluster-Ansatz hinaus, Organisationen. Die stimmen sich nicht nur ab, sondern es gibt so einen Ansatz von neuen Hilfsorganisationen im Moment in Europa und haben ein Netzwerk gegründet und tun wirklich ihre Supply Chain Kapazitäten bündeln oder poolen. Ne? Also die gehen wirklich über den Austausch zu wirklich, okay, lass uns hier anstatt 9 Assessment Teams nur 1 oder 2 hinschicken. Lass uns schauen, wie können wir zusammen einkaufen, wie können wir zusammen Lagerkapazität teilen, Transportkapazität. Also ich denke, das ist wirklich so ein großer Schritt hinsichtlich Effizienz. und gleichzeitig natürlich auch Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist wirklich auch was man im Sektor wirklich beobachten kann, ist, dass man kann da sehr viele Fliegen mit einer Klatsche schlagen, wenn man einfach sagt, okay, man will wirklich nachhaltiger sein, dann ist man ja ganz oft auch effizienter. Das heißt, wenn man besser plant, wenn man besser koordiniert, dann kann man wirklich Zeit, Geld sparen und im Endeffekt auch noch nachhaltiger. Also ich glaube, sehr viele Dinge sind da möglich. Gerade aktuell, wenn die Spender in diese Richtung da Druck machen, ist eine Riesenchance für den Sektor, sich insgesamt besser aufzustellen über die Nachhaltigkeits, über den Nachhaltigkeitsgedanke noch hinaus.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, zumindest meine letzte. Wir haben jetzt in diesem Jahr im Kontext des Krieges in der Ukraine gesehen, dass viele klassische Logistik-Player von sich aus Support Kapazitäten aufbauen, anbieten für zu verschiedenen Zwecken. Ne? Also ob es jetzt nur die Ausfuhr von Getreide ist über eine Schienenbrücke oder gerade in der Anfangszeit Transport von Hilfsgütern nach Polen oder sowas. Ist es so, dass wir das oder ich speziell das jetzt in dem Fall verstärkt wahrnehmen, weil es eine Katastrophe ist, die anders als sonst häufig, die anderen Beispiele, Haiti oder Philippinen, halt dichter dran ist? Oder ist das ein Muster, das sich durchzieht, dass der kommerzielle Sektor partizipiert, von sich aus Kapazitäten bereitstellt? Wie ist sonst so die Zusammenarbeit mit dem Bereich?
Ja, die Zusammenarbeit ist nicht neu. Ne? Also grundsätzlich ist es in der Tat so, dass mehr oder weniger eine Hilfsorganisation bei einem Logistikprovider ganz normal Kapazität bucht. Also das ist eine normale Geschäftsbeziehung eigentlich. Ja? Aber es gibt schon länger auch bestimmte Austausche zwischen Hilfsorganisationen und kommerziellen Anbietern, auch schon außerhalb des eigentlichen Katastrophenansatzes, dass man da versucht, eine Partnerschaft aufzubauen. Und es gibt auch durchaus Beispiele, wo in der Vergangenheit schon verschiedenste, hauptsächlich größere Firmen, größere Anbieter hier Kapazitäten umsonst zur Verfügung gestellt haben und hier schon auch pro bono geholfen haben. Also das ist nicht neu. Es mag in der Tat mit der Ukraine noch näher an uns dran sein, vielleicht auch noch mehr Firmen dann wirklich, die dann hier auch in Europa sitzen, dann auch wirklich dann sich eingeschaltet haben. Aber wie gesagt, der Gedanke an sich, dass Transportunternehmen hier Kapazitäten pro bono zur Verfügung stellen, ist nicht neu. Ich habe aber nur aus meiner Erfahrung, es hilft oft, ja, weil ich meine, wenn man jetzt einen ganzen Flieger mehr oder weniger umsonst aus Europa, Dubai in die Krisenregion natürlich bekommt, ist natürlich eine Riesenersparnis. Man darf aber das Ganze auch nicht unterschätzen, weil es durchaus auch natürlich mit Komplikationen einhergeht. Ne? Also teilweise muss es dann in bestehende Flugpläne dann wirklich dann eingeplant werden. Das heißt, man muss wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt muss man dann wirklich da sein. Ich hatte auch schon gesehen, dass dann Flieger teilweise sehr ineffiziente Routen genommen haben, weil es halt am Ende der Route mehr oder weniger dann nochmal an der Katastrophenregion da vorbeigekommen ist. Also ist alles nicht ganz so einfach. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass der Austausch zwischen der Privatwirtschaft im Logistikbereich und den Hilfsorganisationen ganz stark anwächst. Das WEF ist auch da sehr stark dahinter, die da dann Austausch da ermöglichen. Und da ist auf jeden Fall Potenzial oder noch mehr Potenzial da, ja.
Das denn, ich hätte jetzt auch noch zum Schluss eine Frage. Gibt es denn in irgendeiner Art und Weise Präventivanalysen, Präventivmaßnahmen? Vielleicht jetzt nicht in einem Erdbebenfall, da wird es schwierig werden, so etwas vorauszuhakeln, aber es gibt geopolitische Ereignisse, die drohen, sich aufzubauschen, unter anderem auch Kriege, die entstehen ja nicht unbedingt alle von heute auf morgen. So dass man sich auch da schon präventiv drauf einstellen kann. Ne? Moritz hat es gerade den Ukraine-Krieg erwähnt, wo halt auch relativ klar war als Drohszenario, dass die Weizenimporte ausbleiben werden, was dann eben zu einer Hungersnot führt, in vor allem afrikanischen Ländern. Dass man dort schon in weiser Voraussicht etwas aufbaut, um dann eben nicht in dem Eskalationsfall dann eben
Die Prävention ist ein Riesenthema und ist für uns im Help Logistik auch eigentlich der Hauptgrund für unsere Existenz. Das heißt, wir arbeiten zu 99% im Thema Prävention und Preparedness. Wir hatten auch mit der KLU schon einige Studien durchgeführt, wo wir analysiert haben, wie viel Preparedness-Maßnahmen wirklich im Endeffekt dann an Impact dann haben. Also es gibt da durchaus Annahmen und wir haben die mit unseren Studien teilweise auch bestätigen können, dass jeden Dollar, den man vorher investiert, mehr oder weniger bis zu 7 Dollar dann danach einsparen kann. Und das ist nur der Kostenaspekt und der Zeitaspekt kommt natürlich auch noch mit rein. Also die Prävention ist absolut ein Thema. Problem ein bisschen in dem Sektor ist, dass, wenn wir wieder beim Geld sind, dass es normalerweise die Gelder erst fließen, wenn was passiert ist. Es gibt Gelder für Prävention, aber die sind meistens unter 10% im Vergleich zur Gesamthilfe. Und da sieht man so ein bisschen die Problematik, was ich vorher beschrieben habe, der Vorteil von Nachhaltigkeitsthemen, die man durchaus da finanzieren kann, wenn der Spender dann will. Aber dass ja Großteil gerade bei öffentlichen Geldern also um Steuergelder geht, ist es durchaus schwierig in dem System zu sagen, kommt, gebt doch mal das Großteil des Geldes vorher, weil vielleicht oder auch selbst wenn es wahrscheinlich, werden wir es noch brauchen. Das heißt, es ist so ein bisschen Grundproblem in dem Sektor und wir durch unsere Arbeit versuchen hier Evidenz zu schaffen, um zu zeigen, schaut, es lohnt sich in der Tat. Es gibt sogenannten Return on Investment auch in dem Bereich und ja, da merkt man, dass da Interesse da ist. Ich bin gerade gestern aus Brüssel wiedergekommen, wo wir unter anderem mit der Europäischen Kommission zu dem Thema da befragt wurden, die wirklich sich für das Thema interessieren, zu sagen, okay, was bringt es wirklich, wenn wir jetzt Gelder vorher geben, bevor etwas passiert? Und da auch bin ich bei dir, die meisten Katastrophen, auch wenn sie erscheinen, dass sie aus dem Nichts passieren, kann man durchaus vorhersagen. Selbst die größeren Stürme hat man ja schon mit mehreren Tagen im Voraus. Man wusste auch schon in Florida schon einige Tage im Voraus, dass da was kommt. Das heißt, man hat da durchaus noch Möglichkeiten, Leute zu evakuieren oder sich auch von der Lieferkette her dann vorzubereiten, zu dem Maße, wenn die Mittel dafür da sind. Ja.
$1 heute ausgeben, damit man morgen nicht $7 ausgeben muss, das ist eine schöne Brücke zu dem Thema, mit dem wir uns ja immer sehr viel beschäftigen, nämlich Klimawandel und wie sinnvoll es wäre, heute aktiv zu werden, auch wenn es vielleicht teuer ist, aber dafür halt morgen nicht ganz massiv auf die Nase zu kriegen von der Natur. Jonas, ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Insgesamt so ein bisschen bei mir zumindest gedrücktere Stimmung in dieser Folge heute. Nicht, weil wir müde sind, sondern weil das Thema schon, das hat mehr Schwere als die Themen, über die Timo und ich normalerweise mit unseren Gästen sprechen. Trotzdem sehr interessant. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war sehr erhellend. Und ja, viel Erfolg für eure wichtige Arbeit. Und Dankeschön.
Ja, danke euch. Und viel Erfolg weiterhin mit eurem spannenden Podcast. Und ja, ich hoffe, der nächste Podcast ist dann wieder erfreulicher. Ich denke einfach nur, dass und deshalb ist es durchaus, wie gesagt, von humanitärer Seite kann man schon ein bisschen in die Zukunft schauen, wenn man hier nicht was tut. Und deshalb ist es vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn man das sich mal ins Bewusstsein ruft, dass wir vielleicht hier gerade in Zentraleuropa noch relativ gut dran sind und in anderen Bereichen der Welt der Klimawandel auf jeden Fall schon seine Spuren hinterlässt und das uns auch durchaus berühren und beeinflussen sollte.
Auf jeden Fall.
Ja. Vielen Dank euch.
Danke dir.
Und ein schönes Wochenende.
Ciao.
Macht's gut.
Tschüss.